er uns auch den ganzen Tag schon so ermutigt hat, auf sein Wort zu trauen. Und ich grüße Sie ganz herzlich zu dieser Schlussveranstaltung unseres Love Colleague mit unserem lieben Bruder Dr. Roger Libby. Mit Gottes Wort aus Jesaja 66, die Verse 1 und 2. Jesaja 66, die Verse 1 und 2. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde meine Fußbank. Was ist's denn für ein Haus, das ihr mir bauen wollt? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen soll? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber an den Elenden und der zerbrochenes Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Lasst uns aufstehen, soweit es möglich ist, und dem Herrn diesen Abend übergeben. Du allmächtiger, heiliger Gott, du Schöpfer Himmels und der Erden, wie danken wir dir, dass du uns durch den Herrn Jesus und sein vergossenes Blut für unsere Sünden nahe gebracht hast. Wir waren dir lieber als dein Himmel. Welch eine Liebe, dass du uns durch den Glauben an den Herrn Jesus zu Gottes Kindern gemacht hast. Wir beten dich an und danken dir, dass wir auch heute Abend wieder neu und immer mehr deine Größe sehen dürfen, damit durch uns entsteht die Erkenntnis von der Klarheit der Erkenntnis Gottes in dem Angesichte Jesu Christi. Lass diesen Abend dazu dienen. Segne hier auch unsere Geschwister, die in dem Dorf unten, in der Stadt unten singen und spielen. Und weltweit bereite du dir deine Braut zu in Israel und in den Nationen. Und gebrauche diesen Abend, um deinen Ruhm zu vermehren. Wir danken dir dafür. Rüste du jetzt Bruder Dr. Roger Libby aus und bereite du dir den Ruhm und die Vermehrung deines Ruhmes durch jeden von uns. Um Jesu willen und in Jesu Namen hab Dank dafür. Amen. Wir wollen den Herrn preisen mit dem Lied Nummer 32 in den gelben neuen Liedern. Nummer 32. Harfen Gottes höre ich rauschen, und der Lobpreis steigt empor. Nummer 32. Wir machen ein Vorspiel und dann singen wir die vier Strophen.
Thank you.
Wir freuen uns, dass Sie alle gekommen sind. Und es steht so klar in Sprüche 22, Vers 19, ich habe dir das alles gesagt, ich habe dir das alles gesagt, damit du auf mich vertraust. Auch dieser Abend möge dazu dienen.
Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag. Der heutige Tag steht ja unter dem Thema Inspiration und Autorität der Bibel. In persönlichen Gesprächen habe ich festgestellt, dass das Thema Schöpfung, Evolution, dass das doch ein Thema ist, das offensichtlich verschiedene auch herausfordert. Und da habe ich mich entschlossen, für heute Abend dieses Thema zu wählen, das im weiteren Zusammenhang eben gerade mit diesen Problemfragen zu tun hat. Und es ist so, dass man auch aus der Erfahrung lernt, dass für viele Menschen in unserer Gesellschaft ist gerade das Thema, wie alt ist die Erde, wie war das mit der Eiszeit und so weiter, dass das Dinge sind, die Menschen abhalten, die Bibel ernst zu nehmen. Und darum gehört dieses Thema unbedingt eben zu diesem größeren Themenblock der Inspiration, Glaubwürdigkeit und Autorität der Bibel. Also heute Abend Eiszeit, Mammute, Höhlenmenschen und die Bibel. Wir setzen bei der weltweiten Sintflut ein, 1. Mose 6 bis 9. Ich lese aus 1. Mose 7, Vers 10. Und es geschah nach 7 Tagen, da kamen die Wasser der Flut über die Erde. Im 600. Jahr des Lebens Noahs, im 2. Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen auf alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels taten sich auf. Wir merken, es gab zwei Ursprünge des Wassers, das in der Sintflut die Erde überflutet hatte. Die Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels. Das zweite, die Fenster des Himmels, ist nicht schwer zu erklären. Das ist der Regen. In nicht sintflutartigen, sondern in wirklichen Sintflutwolkenbrüchen kam das Wasser von oben. Aber Sie haben gemerkt, das ist nicht die erste Quelle, die die Bibel erwähnt. Die erste und noch wichtigere Quelle, viel wichtigere Quelle, waren die Quellen der Tiefe, die aufbrachen. Es handelt sich hier um sogenannte hydrothermale Quellen der Tiefsee. Das sind Quellen, die in der Wissenschaft noch nicht so lange bekannt sind. Aber aus der Bibel kannten wir das schon von alters her. Hier sehen Sie einen wissenschaftlichen Querschnitt durch eine solche Quelle der Tiefsee. Im Buch Hiob, Kapitel 38, Vers 16, spricht Gott zu Hiob, der übrigens im 3. Jahrtausend vor Christus lebte, gerade in den Jahrhunderten nach der Sintflut. Und in Kapitel 38 des Buches Hiob geht es darum, wie klein wir Menschen sind vor dem Schöpfergott. Gott stellt Fragen, Hiob, wo warst du, als ich die Erde erschuf? Und auch die Frage, 38, Vers 16, bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres? Und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Der Text ist poetisch und darum diese typischen zwei parallelen Zeilen, wie das für die hebräische Poesie ganz charakteristisch ist. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres? Und parallel, das Gleiche wird nochmals ausgedrückt, und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Das macht deutlich, diese Quellen des Meeres sind in der Tiefe der Ozeane zu finden. Natürlich, Hiob war nie dorthin gekommen. Und überhaupt aus der Menschheit noch niemand bis vor ein paar Jahren. Es handelt sich nämlich hier um Quellen, die sich in Tiefen von 700 bis 4000 Metern in den Ozean befinden. Zum ersten Mal hat ein Mensch eine solche hydrothermale Quelle gesichtet, 1977 mit einem Tiefsee-U-Boot. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Diese Quellen stoßen Wasser aus in die Ozeane mit Temperaturen bis 464 Grad. Wie geht das? Nun, Sie wissen ja von zu Hause, wenn man Kochwäsche macht, dann macht man das auf 95, nicht 100, denn dann müssten Sie auf Meereshöhe leben, wo der Luftdruck höher ist. Bei uns kocht das Wasser eben schon mit etwa 95, auch wieder abhängig von welcher Höhe über Meer. Aber in der Tiefsee, wo der Druck durch das Wasser so enorm ist, kann man hier Wasser haben bis 464 Grad heiß, das da herauskommt aus dem Meeresboden. Weltweit werden pro Jahr etwa 160 Kubikkilometer Wasser auf diese Weise in die Ozeane geführt. Hier sehen Sie ein Bild von solch einer Quelle des Meeres. Noch ein anderes Bild, wirklich etwas ganz Besonderes. Und nun, die Bibel sagt, bei der Sintflut brachen alle Quellen der Tiefe auf. Übrigens, diese Tiefseequellen befinden sich typischerweise gerade in der Nähe von unterseeischen Vulkanen. Und so bedeutet das Aufbrechen aller dieser Quellen das Aufbrechen des Ozeanbodens und gleichzeitig auch das Aufbrechen der Vulkane in den Ozeanen, was natürlich enorme Folgen hatte im Zusammenhang mit Erdbeben und Tsunamis. In der Sintflut brachen also die Vulkane aus in den Meeren und natürlich auch auf dem Festland. In einem Ausmaß, wie wir das überhaupt nicht kennen. Hier sehen Sie eine Computerdarstellung von einem unterseeischen Vulkan. Auf dieser Karte sehen Sie alle Stellen der Erde, wo es Vulkane gibt in den Ozeanen. Es gibt ein ganzes System weltweit in den Ozeanen von solchen unterseeischen Vulkanen. Dieses Bild zeigt, wie Lava ausfließt in Ozeantiefen. Es ist völlig klar, dieses Aufbrechen aller Quellen der Tiefe, das Aufbrechen dieser Vulkane führte zu enormen Megatsunamis, die alles, was wir auch aus der jüngeren Geschichte kennen, völlig in den Schatten stellt. Wir sind alle schockiert gewesen, Weihnachten 2004, dieser schreckliche Tsunami in Indien, Sri Lanka, Malediven, Thailand und so weiter mit etwa 240.000 Toten. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was da bei der Sintflut geschehen ist. Und so wurde die ganze Erde überspült. Nach einigen Monaten der Sintflut landete schließlich die Arche, in der Noah und seine Familie überlebte, mit den Tieren, die sie mitnahmen, auf dem Gebirge Ararat. Sie sehen hier das Gebirge Ararat, übrigens ein vulkanisches Gebirge, geht hinauf bis auf eine Höhe von 5137 Metern über Meer. Vor einigen Wochen bin ich da vorbeigeflogen und habe diese Aufnahme gemacht. Und habe mir so gesagt, als ich da nach Malaysia flog, ja, hier landete Vater Noah vor etwa 4.500 Jahren, denn nach strenger biblischer Chronologie war das 2463 vor Christus. Und ich habe mir so vorgestellt, wie das Wasser der Flut dann über die Gebirgswelt hier in der Osttürkei abfloss, langsam. Sie sehen, der Ararat kommt so richtig deutlich heraus gegenüber all den anderen Gebirgen dort. Das ist eine Aufnahme der NASA. Also das Ararat-Gebirge wurde vulkanisch gebildet während der Sintflut. Und so konnte Noah landen, noch bevor eben die Hauptmasse des Wassers abgeflossen war. Ich lese 1. Mose 8, Vers 4. Und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Und die Wasser nahmen fort und fort ab bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Nun stellt sich die Frage, wie konnte das Wasser zurückgehen? Es gibt ja nirgends auf Erden einen Stöpsel wie bei der Badewanne, wo man rausziehen kann und dann läuft das Wasser ab, ja? Wie ging das Wasser zurück? Die Antwort gibt uns die Bibel in Psalm 104, Vers 6. Da wird poetisch die Sintflut beschrieben. Vers 6, mit der Tiefe hattest du, Gott, sie, die Erde, bedeckt. Wie mit einem Gewand. Tiefe, hebräisch Tehom, bezeichnet Tiefen von Ozeanen. Also Meerestiefen. Die Erde war bedeckt, der ganze Planet. Das war nicht eine lokale Überschwemmung nach der Bibel. Denn sonst hätte ja Noah auch auswandern können. Hätte ja nicht ein Schiff von etwa 150 Meter Länge bauen müssen. In dieser Größe hat man Schiffe erst wieder Ende 19. Jahrhundert gebaut. Das war eine unerhörte Leistung vor 4.500 Jahren. Ja, also er musste nicht auswandern. Die Erde wurde bedeckt durch Wasser weltweit. Die Wasser standen über den Bergen. Vers 7. Vor deinem Schelten flohen sie, vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Jetzt wird erklärt, wo das Wasser hinkam. Es gab also eine enorme geologische Aktivität am Ende der Sintflut, so dass die Berge aufgefaltet wurden, so wie sie das in der Schule gelernt haben. Nur der Zeitrahmen von Millionen von Jahren war falsch. Aber dass die Berge aufgefaltet wurden, das ist korrekt. Und so wurden auch die Täler abgesenkt. Und nicht nur auf den Kontinenten, sondern auch in den Meeren. Da haben sich die Meeresbecken durch das Absenken vertieft. Und so konnte das Wasser vom Festland her zurückfließen in die vertieften Meeresbecken und sogar Tiefseerinnen. Die ganze Erde ist ja so aufgebaut, dass der oberste Teil besteht aus Platten, sogenannten Kontinentalplatten. Und das umfasst nicht nur die Kontinente, sondern auch der Tiefseeboden. Sie sehen, das ist eine Platte hier. Und das ist wieder eine Platte. Und hier, da sieht man die Grenzen dieser Platten. Und diese Grenzen gehen da durch den Atlantik, ja, und hier durch den Pazifischen Ozean. Die ganze Erde ist so aus Platten zusammengesetzt und diese Platten sind auf einem zähflüssigen Untergrund. Diese Platten sind in Bewegung und sie drücken gegeneinander, zerren und drücken auch runter in die Tiefe. Und durch diese Bewegung der Erdplatten wurden die Gebirge aufgefaltet. So gab es hier einen enormen Druck von Süden her, da wurden die Alpen in Europa, in der Schweiz, aufgefaltet. Oder größte Gebirge da in Asien, das dann das Himalaya-Gebirge, das wurde auch durch Druck von Süden aufgefaltet. Und man sieht noch die Spuren von dieser Auffaltung auf dem Ozeanboden, im Indischen Ozean. Und jetzt versteht man auch, warum man eben die Erdschichten in den Alpen sieht, so verkrümmt wie hier. Das kam durch diese Faltung. Breiten Sie ein Küchentuch auf dem Tisch aus zu Hause. Sie halten das Tuch auf einer Seite und von der anderen Seite her schieben Sie das Tuch. Ja? Und dann sehen Sie, wie die Gebirge aufgefaltet werden. So ist das geschehen. Oder hier, dieses Bild ist doch fantastisch. Wie diese ganzen gewaltigen Schichtpakete, wie die verformt wurden. Aber was Sie auch hier sehen können, wären diese Schichten schon Millionen von Jahren alt und versteinert fest, dann könnte man sie gar nicht so verformen. Diese Schichten würden brechen, sofort brechen. Die kann man nicht so plastisch verformen wie Knet, ja? Aber da ist es so, wunderbar verformt und die Schichten sind nicht gebrochen. Das weist darauf hin, dass während der Sintflut diese Schichten durch Ablagerung all des erodierten Materials durch diese Tsunamis der Flut, dass dieses Material abgesenkt wurde, Schichten bildete und noch bevor es verfestigt wurde, geschah diese Auffaltung und erst später wurden die so zu Stein verfestigt, wie man das heute sieht. Und das kann sehr schnell gehen. Sie erinnern sich ja vielleicht, in den 1980er Jahren, da gab es diese Katastrophe in den USA, der Ausbruch des Mount St. Helens. Das war dort lokal eine unerhörte Katastrophe. Ganze Wälder wurden verwüstet. Das vulkanische Material wurde in ein Gewässer, in einen See hineingeführt und dieses Wasser, dieser See kam förmlich, spritzte heraus und hat die Umgebung verwüstet. Bei dieser Mini-Sintflut wurden auch Schichten dann gebildet, und zwar bis 100 Meter Höhe. Und nach 5 Jahren etwa waren die schon zu Stein verfestigt. Ja, das geht also ziemlich schnell. Auf dem Mond haben wir auch viele Gebirge, aber die sind nicht durch Faltung entstanden, sondern durch Einschläge von Meteoren aus dem Weltall. Darum all diese Krater auf dem Mond. Würde die Bibel sagen, die Berge auf dem Mond seien aufgefaltet worden, dann wäre die Bibel falsch. Aber sie sagt das von der Erde. Und das Spezielle ist eben, dass die Erde solche Faltgebirge hat. Die meisten Berge sind durch Faltung entstanden. Und eine Minderheit durch Vulkane. Die Berge erhoben sich. Es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Im Koran als Kontrast wird gesagt, Allah hätte die Berge auf die Erde geworfen, um ein Gleichgewicht zu geben, um die Erde zu stabilisieren. Das entspricht nicht dem Befund, den man in der Natur sieht. Aber was die Bibel sagt, das ist genau das, was die moderne Wissenschaft entdeckt hat. Das weiß man wissenschaftlich erst in jüngerer Zeit, dass die Gebirge durch Faltung entstanden sind. Aber in der Bibel konnten wir das schon immer nachlesen. Hier das höchste Gebirge, Himalaya, mit dem Mount Everest, der sogar bis 8.848 Metern hinaufreicht. Das sogenannte Dach der Welt, der höchste Berg. Aber schauen Sie, hier in Südamerika, da haben wir auch ein sehr großes Gebirge, da die Anden, die gehen hinauf bis gegen 7.000 Meter. Ich bin gerade vor einigen Tagen von Peru her über die Anden geflogen nach Bolivien und habe da diese ganz hohen 6000er bewundern können. Und es ist so eindrücklich, gerade entlang dem südamerikanischen Kontinent gibt es eine besondere Tiefseerinne, die sogenannte Peru-Chile-Tiefseerinne. Und die geht da runter bis minus 8065 Meter. Also gerade da, wo die Anden bis gegen 7000 hinaufgehen, geht die Tiefseerinne runter bis auf minus 8000 Meter. Das gibt eine Distanz von 15 Kilometern. Ja? Die Ozeane haben eine Durchschnittstiefe von minus 3,8 Kilometer. Das Festland, wenn man alle Gebirgshöhen zusammenrechnet und das Flachland, so ergibt sich für das Festland eine Durchschnittshöhe von 230 Meter über Meer. Also wenn Sie über 230 Meter wohnen, dann sind Sie schon überdurchschnittlich. Es gibt nämlich auf Erden, auf den Kontinenten, 10-mal mehr Flachland als Gebirge. Aber würde man die Erde schön ausgleichen, die Meeresbecken, die Täler und die Gebirge, dann würde die gesamte Wassermenge des Planeten reichen, um die Erde fast 3 Kilometer zu bedecken. Die Wassermenge ist vorhanden, nur heute ist sie zurückgeflossen in die Ozeanbecken und in die Tiefseerinnen. Daraus folgt natürlich, dass die Berge vor der Sintflut nicht so hoch waren wie die Berge nach der Sintflut, die erst nachträglich durch diese Auffaltung entstanden sind. Der tiefste Graben, noch tiefer als der Peru-Chile-Graben, ist der Marianengraben. Der geht runter, dort kommen auch zwei Platten aufeinander, und da wurde runtergedrückt, so enorm, minus 11.034 Meter. Ja, da möchte ich als kleine Klammer einfügen, in Micha 7, Vers 19 wird erklärt, wie vollständig Gott vergibt. Dem Bußfertigen. Er wird sich unser wieder erbarmen. wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wenn ich mir vorstelle, die Schuld meines Lebens dort unten im Marianengraben, wer würde die wieder aufholen? Also das, um zu versichern, dass Gott vollständig vergibt, wenn wir unsere Schuld ehrlich, reuig bekennen. Im Pazifischen Ozean. Nun haben wir gesehen, am Ende der Sintflut kam dieser enorme Rückfluss. Und das war eine ganz wichtige Phase. Denn die Schichten, durch die Sintflut gebildet, die waren damals noch weich. Und wenn das Wasser so zurückfloss in die sich absenkenden Tiefen der Ozeane, haben die noch einmal enorm die Landschaft verformt oder geformt. Und da muss man sich auch vorstellen, dass gewisse Seen und auch Flachseen existierten da für eine gewisse Zeit und dann durch geologische Veränderungen flossen die wieder weg, zurück. Und darum findet man in den Schichten eben auch Überreste von früheren Meeren, die nicht mehr da sind. Und das fällt eben in diese wichtige Zeit des Rückflusses hinein. In der Sintflut und eben auch nach der Sintflut, wir sehen jetzt mehr und mehr, wie wichtig die nachsintflutliche Zeit war, da wurden die Erdschichten gebildet, also die Sedimentschichten. Ein Teil in der Flut und ein Teil nach der Flut. Und darin findet man Milliarden von versteinerten Pflanzen, Tieren und auch Menschen. Und das ist so zu verstehen, normalerweise entsteht ja kein Fossil. Wenn die Tiere in den Wäldern sterben, dann werden sie von Aasfressern zum Teil verzehrt. Und anderes wird einfach durch die Bakterien abgebaut, der normale Zerfallsprozess. Und dann findet man nichts mehr, gar nichts mehr. Wie entsteht ein Fossil? Idealerweise in fließendem Wasser wird das Lebewesen verschüttet in Schlamm und je nachdem, wie die chemische Zusammensetzung des Schlammes ist, kann sich dann daraus eine Versteinerung bilden. Und auch das kann ziemlich schnell gehen. Man hat in den USA zum Beispiel den versteinerten Fuß eines Cowboys gefunden, der offensichtlich auch eine kleine Katastrophe erlebt hatte. Und der Fuß ist versteinert, aber noch im Cowboy-Stiefel drin. Und Leute, die etwas verstehen von Cowboy-Mode, die konnten sagen, das ist so typisch 1950. Enorm, da braucht es nicht große Zeiten. Aber die Tatsache, dass wir weltweit Fossilien finden, weltweit in solchen Erdschichten, Milliarden von Versteinerungen und oft auch riesige Massengräber von Tieren und Pflanzen, das weist hin auf Zustände, wie wir sie heute gar nicht beobachten können. Eben auf eine Sintflut. Wir haben gesehen, unzählige Vulkane im Meer und auf dem Land sind ausgebrochen im Zusammenhang der Sintflut. Enorme Mengen von Vulkanasche wurden in die Atmosphäre ausgespien. Und das hat natürlich für das Klima enorme Folgen. Nicht wahr? Auch im 18. Jahrhundert gab es ja einen großen Vulkanausbruch in Ostasien. Aber das hat in Europa zur sogenannten Kleinen Eiszeit geführt. Das war diese Zeit, in der man auch sehr schlechte Ernteerträge hatte, weil die Sonne einfach nicht mehr so strahlte, wie das heute wieder der Fall ist. Und das hat auch zu Hungersnot geführt. Und übrigens, die Französische Revolution hat auch mit diesen Armutszuständen durch die Kleine Eiszeit zu tun, dass eben deswegen die Massen leichter aufgestachelt werden konnten zur Revolution, gerade weil die wirtschaftliche Situation in Europa so schwierig war, durch einen Vulkanausbruch. Aber stellen Sie sich jetzt vor, wie das war damals in der Sintflut. Das führte dazu, dass es weltweit eben zu einer Verdunklung der Sonne kam. Und das bedeutete natürlich eine starke Abkühlung des Klimas. Das ist ja genau das, was Sie auch in der Schule immer gelernt haben über die Eiszeit, nicht wahr? Die Erde hat sich abgekühlt. Aber haben Sie mal den Lehrer damals gefragt, wieso wurde die Erde kälter? darüber wurde normalerweise nicht so gesprochen. Ja? Man sagt einfach, ja, zu gewissen Zeiten wird die Erde wieder kälter, dann wird sie wieder wärmer und dann wieder kälter. Ja, aber wieso? Gut, die Abkühlung des Klimas ist eines. Aber dann hätte man auch noch den Lehrer fragen müssen. Und dann kam die Eiszeit. Ja, dann kam die Eiszeit. Ja, so mit viel Niederschlag und dann Eisbildung. Ja, mit viel Niederschlag und dann Eisbildung. Aber wie ist das denn, wenn das Klima abkühlt, weltweit? Dann verdunstet ja auch weniger Wasser in den Ozeanen. Und wenn wenig Wasser verdunstet, gibt es auch wenig Wolken. Und wenn wenig Wolken gebildet werden, dann gibt es auch wenig Niederschlag und wenig Schnee. Ja, und wie entstehen dann die Gletscher? Dass ganze Kontinente mit Eis überdeckt werden. Irgendwie haut das nicht ganz hin. Aber die biblische Geschichte gibt uns die Erklärung. Im Meer haben wir die Vulkane, die ausgebrochen sind. Und dadurch wurde das Ozeanwasser enorm erwärmt. Sagen wir mal so bis 30 Grad. So etwa wie in dem Meer vor Florida, vor Mexiko, in den Tropen heute. Ja? Und was geschieht dort? Ja, das gibt eben warme Ozeane, führen zu starker Verdunstung des Meerwassers, zu enorm starker Wolkenbildung mit viel Niederschlag. Und was wir eben gerade aus diesen tropischen Gebieten kennen, viel Schnee entsteht dort, wo die Kontinente kalt sind. Ja? Also wenn dann diese Wolken auf das Festland geführt werden und das Festland ist so kühl, dann kam es nicht in Form von hauptsächlich Regen, sondern hauptsächlich Schnee runter. Aber noch mehr, was entsteht dort im Golf von Mexiko? Eben diese unvorstellbaren Hurrikane. Und wenn eben die Kontinente kalt sind, mit enormen Schneemassen. Das kann man alles schön im Modell nachvollziehen. Und ein amerikanischer Meteorologe, Michael Ortz, hat so liebevoll den Namen bekommen, Mr. Ice Age, Herr Eiszeit, weil er als gläubiger Wissenschaftler ein Modell aufgestellt hat, um zu zeigen, wie genau diese Angaben der Bibel uns zu überlegen führen, dass eine Eiszeit entstehen musste, in enormem Umfang. Und eben er ging aus von etwa 30 Grad Wärme der Ozeane und konnte zeigen von seinem Klimaschema her, das führte zu unvorstellbaren Hurricanes, wie das heute gar nicht mehr erlebt wird. Schreckliche Schneestürme brachten Massen von Schnee über die Kontinente in den kühleren Gebieten natürlich. Mit viel Schnee. Und im Sommer, wegen des kalten Klimas, gab es wenig Schneeschmelze. Und so konnte aus Schnee Eis werden. Und damit konnten sich die Gletscher bilden. Und zwar, so wie auf dieser Computerdarstellung der Erde, sehen wir große Teile von Europa mit Eis bedeckt. Nordamerika. Und natürlich auch in Südafrika. Immer da in den extremeren Gebieten auf der Erdkugel. Auch natürlich in Südamerika. Patagonien und so weiter, das war alles unter Gletscher in Südargentinien und Chile, nicht wahr? Und auch Teile von Australien. Aber zum Beispiel nicht hier Nordafrika, Ägypten, Irak, also Babylonien, das Land Israel, die saudische Halbinsel, das war nie mit Eis bedeckt. Und darum findet man auch dort keine Moränen, diese typischen Hügel gebildet durch Gletscher, auch keine Findlinge und all diese Spuren von Eiszeit findet man dort nicht. Aber bei uns findet man die. Die Bibel berichtet davon, wie Noah und seine Söhne auf dem Gebirge Ararat gelandet sind, dort schließlich aussteigen konnten und sie hatten wieder Kinder. Und zwar, wie wir sehen aus 1. Mose 10, aus der Völkertafel, nicht wenige. Da werden nur die Jungs aufgelistet. Und wenn man auch die Mädchen dazu rechnet, merkt man, die haben aber große Familien gehabt. Und so bildete sich in den weiteren Generationen wieder eine größere Bevölkerung, die zusammenblieb. Obwohl Gott gesagt hatte, sie sollen sich ausbreiten, sie haben nicht gehört auf Gottes Stimme. Und so gingen sie nach dem heutigen Südirak und haben dort in der Ebene die Stadt Babylon gegründet und den Turm von Babel gebaut. Das war kein Aussichtsturm, sondern es war eine solche Zikkurat, wie sie später noch mehr im Nahen Osten gebaut wurden. Das sind Tempeltürme. Und zwar diese Stufen bedeuten Vorhöfe. Je höher der Vorhof, desto heiliger. Und zu oberst ein kleines Allerheiligstes. Und die Bibel macht klar, dass die Menschen damals von dem Schöpfergott abfielen. Auch sich dem Okkultismus zuwendeten. Jesaja 47,12 sagt von Babylon, du hast von Jugend an Magie getrieben. Sie haben sich vom Schöpfer abgewendet und begannen die Natur göttlich zu verehren. Zum Beispiel den Mondgott, den Sonnengott und die gewisse Sternbilder und so weiter. Und so hat Gott eingreifen müssen mit der Sprachenverwirrung. Er hat den verschiedenen Stämmen in Babel unterschiedliche Sprachen gegeben. Sie konnten sich nicht mehr verständigen beim Turmbau und so haben sie sich endlich getrennt und sind ausgewandert. Da begann nach 1. Mose 10 bis 11 die große Völkerwanderung. Die Bibel macht klar, dass Nachkommen von Japhet ausgewandert sind nach Europa. Es wird dort gesagt, sie sind nach Iyim gegangen. Oft wird das übersetzt nur mit Inseln, aber Iyim in der Bibel meint die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Die schon heute Nachmittag da waren, wissen, dass wir haben diesen Begriff genauer durchgenommen. Ja, also die Japhetiten gingen nach Europa. Hamiten, Nachkommen von Ham, wanderten aus nach Afrika. Ein Sohn hieß Mizraim, das ist später das normale Wort für Ägypten. Mizraim war der Stammvater der alten Ägypter. Und ein weiterer Sohn war Kusch, das ist das Wort später für Sudan, Äthiopien. Kusch heißt auch Schwarz. Und von ihm stammen die Schwarzafrikaner ab, die sich dann ausgehend von Sudan über den Kontinent bis nach Süden verbreitet haben. Und viele Nachkommen von Sem blieben im Nahen Osten, breiteten sich da aus. Nun, die Japhetiten hatten es schwer in Europa, denn dort war wirklich Eiszeit. Und es war für sie anders als die in Sumerien. In Sumerien, da waren die Leute, die nach dem Turmbau von Babel nicht auswanderten, sondern dort blieben, im heutigen Südirak, und die Kultur weiter aufbauten. Die konnten diese Kultur weiter pflegen und die Nachkommen von Ham, von Mizraim, gingen nach Ägypten. Und aus der frühesten Zeit der ägyptischen Geschichte findet man die größten Bauwerke. Diese größten Pyramiden von Giza, die stammen nicht aus der späten ägyptischen Geschichte, sondern aus der frühesten Zeit. Das ist interessant, die waren nicht primitiv. Die hatten einen Stammvater, der konnte ein Schiff bauen von 150 Meter Länge. Schon vor 4.500 Jahren. Und darum waren die so fähig. Die waren sehr hoch gebildet. Und sieht man bei den Pyramiden, sieht man auch, wie dieses Grundkonzept jetzt bei diesen kleinen Pyramiden auch in Stufen gebaut, ja? Stufenpyramiden. Das ist der gleiche Gedanke dahinter wie beim Bau der Zikkurat in Babylonien. Und so konnte sich sehr früh in der Geschichte die Kultur von Sumerien, dann darauf in Ägypten und etwas später im Industal bilden. Aber in Europa war es schwierig, kalt, die Menschen mussten in den Randgebieten der Eisgletscher mussten sie überleben und das Wichtigste war Unterkunft und Nahrung. Und so haben viele eben in Höhlen gelebt, aber die waren nicht primitiv. Das sehen wir zum Beispiel anhand der Höhlenmalereien, wie hier Chauvet-Cave in Frankreich, Also so malen können primitive Leute nicht, ja? Ist ja unerhört, Kunstfertigkeit da. In der atheistischen Wissenschaft wird gesagt, diese Höhle da in Chauvet-Cave, die ist etwa 31.000 Jahre alt. So ganz ähnlich wie auch in Australien wird doch von den Aborigines gesagt, die haben, da gibt es auch so Malereien an Felswänden, aber nicht in den Höhlen, sondern auch draußen. Und da wird gesagt, das ist Zehntausende von Jahren alt. Wenn das stimmen würde, dann könnten doch junge Leute, unsere Kinder könnten zum Beispiel eine Firma gründen, die Farbe produziert. Man müsste nur mal diese Farbe genau chemisch untersuchen und dann kopieren. Und dann könnte man das anpreisen. Wir produzieren Farbe, die hält auch nach 30.000 Jahren noch. Das gibt's ja nicht, diese feuchten Höhlen. Und das soll 31.000 Jahre alt sein. Da wäre nichts mehr zu sehen. Und komisch, in Australien, der Fremdenführer, der erklärt, wie alt diese Felsmalereien sind, muss dann sagen, man muss da aufpassen, man darf das Zeug natürlich nicht berühren. Und da werden auch Schutzeinrichtungen gemacht, dass der Regen das nicht abwäscht. Ja, also wenn schon Jahrzehntausende gehalten hat, dann muss es doch jetzt auch noch halten, ja? Ja, also das zeigt, das haut nicht hin. Aber im Buch Hiob, ich habe gesagt, Hiob lebte in den Jahrhunderten nach der Sintflut, finden wir auch Höhlenmenschen. Er beschreibt sie so in Hiob 30, Vers 6. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Zwischen Gesträuchen kreischen sie, unter Dorngestrüpp sind sie hingestreckt. Kinder von Verworfenen, ja, Kinder von Ehelosen, sind sie hinausgepeitscht aus dem Lande. Also Menschen, die sich auch im Nahen Osten nicht durchsetzen konnten gegen stärkere Stämme, mussten sich dann so zurecht helfen. Nun, ein paar Worte zu Hiob, der offensichtlich in der Eiszeit lebte. Denn Hiob lebte ja kurz nach der Sintflut im dritten Jahrtausend vor Christus. Und zwar sagt die Bibel in Hiob 1,1 im Lande Uz. Und wir sehen in Klagelieder, das Land Uz, das ist da, wo später das Land Edom war. Also, heutiges Südjordanien. Aber Südjordanien ist heute eines der heißesten Gebiete der Welt. Aber das Klima im Buch Hiob ist völlig anderer Art. Kein Bibelbuch spricht so oft von Eis, Hagel und Schnee. Auch viele Katastrophen werden im Buch Hiob beschrieben, durch Tsunami, Erdbeben, Erdverschiebungen. Und in diesem Buch werden sogar Land- und Wassersaurier erwähnt. Hiob 40, 41, die es damals noch gab, nach der Flut. Nicht wahr, da stellen Leute die Frage, aber wie hat das Noah geschafft, so einen Brontosaurus oder einen Diplodocus mitzunehmen? Das sind diese riesigen Saurier, die so 30 Meter lang und 12 Meter hoch und einen riesen Schwanz haben, ja? Ja, ganz einfach. Saurier sind Reptilien, nicht wahr? Reptilien legen Eier. Eier sind nicht so groß. Und diese Diplodocus-Saurier, die sind auch aus etwa so großen Eiern ausgeschlüpft. Die waren ganz kleine Biester am Anfang. Und Noah hat natürlich offensichtlich solche kleine mitgenommen. Es ist eben so, Reptilien wachsen das ganze Leben. Das ist bei uns Menschen nicht so, das sieht man bei mir. Ja, aber Reptilien sind eben anders und so konnten die dann zu solchen Größen heranwachsen. Aber am Anfang war das nicht so, kein Problem. Es gab Platz in der Arche für alle Tiere, hat man schön nachrechnen können. Hier im Bild stehen wir in der Negev-Wüste im Süden Israels und schauen hinüber nach Jordanien. Und da sehen Sie die Berge von dem Lande Uz. Die Heimat von Hiob. Übrigens von dem Behemoth heißt es in Hiob 40, er wendet seinen Schwanz gleich einer Zeder. Die Beschreibung passt so exakt auf einen der großen wie Brontosaurus Diplodocus. Und Hiob beschreibt, in Hiob wird dieser Saurier beschrieben als Pflanzenfresser, der in Flüssen lebt. Ja, das passt genau auf einen dieser Riesensaurier. Aber dann wird erwähnt der Leviathan. Das war kein Krokodil. Krokodile hat man im Altertum gejagt, aber Hiob, das Buch Hiob warnt, den Leviathan nicht aufzureizen. Gedenke des Kampfes, tu es nicht wieder. Niemand kann gegen Leviathan kämpfen. Die Beschreibung passt wunderbar auf den Tylosaurus aus der Familie der Mesosaurier. Das ist der größte Wassersaurier, den man bis heute kennt. Und das Interessante ist, eine Versteinerung hat man gefunden, genau in der Negev-Wüste. Also ganz nahe von Hiobs Heimat. Nun lesen wir in Hiob 37, Vers 6. Denn zum Schnee, spricht er, Gott, falle zur Erde und zum Regenguss und den Güssen seines gewaltigen Regens. Vers 9. Aus der Kammer des Südens kommt Sturm und von den Nordwinden Kälte. Durch den Odem Gottes entsteht Eis. Und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Auch beladet er mit Wasserfülle das Gewölk, breitet weithin aus seine Blitzwolken. Hiob 38, 22. Gott fragt Hiob, bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen? Und hast du gesehen die Vorräte des Hagels? Nein, bis nach Europa ist er nicht gekommen und hat diese Eisdecken über Europa nicht gesehen. Vers 28. Hat der Regen einen Vater oder wer zeugt die Tropfen des Taus? Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor und des Himmels Reif? Wer gebiert ihn? Wie das Gestein verdichten sich die Wasser und die Fläche der Tiefe schließt sich zusammen. Hier werden also große Gewässer beschrieben, die vereisen. In Hiob 6, Vers 15 sagt Hiob im Blick auf seine drei Freunde, die so schlechte Freunde waren, meine Brüder haben sich trügerisch erwiesen, wie ein Wildbach. Also wie so ein Bach in einem Wadi in der Wüste, die im Winter trocken sind. Die kann man nicht zählen das ganze Jahr. Wie ein Wildbach, wie das Bett der Wildbäche, welche hinschwinden, welche trübe sind von Eis, in die der Schnee sich birgt. Aber nicht Regenwasser, sondern er spricht hier von Eis und Schnee, das durch diese Wadis fließt. Hiob 9, Vers 30. Wenn ich mich mit Schnee wische und meine Hände mit Lauge reinigte. In Hiob 34, Vers 20 wird von einem furchtbaren Erdbeben gesprochen. In einem Augenblick sterben sie. Und in der Mitte der Nacht wird ein Volk erschüttert und vergeht. Und Mächtige werden beseitigt ohne Hand. Nicht wahr? Die Platten waren weltweit am Zerren, Drücken. Das hat Erdbeben ausgelöst. Schrecklich. Hiob 9, Vers 5 sagt Hiob von Gott, der Berge versetzt, ehe sie es merken. Er, der sie umkehrt in seinem Zorn, der die Erde aufbeben macht. Nicht wahr, Gott? Das Gebiet von Galiläa, See Genezareth, minus 212 Meter. Dann runter bis zum Toten Meer, der tiefste Punkt der Welt, 400 Meter, minus. Und dann geht dieser Grabenbruch weiter durch die Negev-Wüste am Land Uz von Hiob vorbei. Dort kommen eben Platten aufeinander. Und dort gab es einen enormen geologischen Grabenbruch. Ich habe vor kurzem mit meiner Frau in der Negev-Wüste eine Wanderung gemacht im Mahdesh Rimon. Das ist ein Krater, der entstand nicht durch einen Meteor, sondern durch das Absacken der Schichten tief von oben in die Tiefe runter. Also ganz, ganz eindrücklich. Und dort sieht man all diese geologischen Formationen. Das ist genau aus der Gegend von Hiob. Der Berge versetzt, ehe sie es merken. Hiob 14, Vers 18. Und doch ein Berg stürzt ein, zerfällt. Und ein Fels rückt weg von seiner Stelle. Wasser zerreiben die Steine. Ihre Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. Aber du machst zunichte die Hoffnung des Menschen. Hiob 12, Vers 15. Siehe, er hemmt die Wasser und sie vertrocknen. Und er lässt sie los und sie kehren das Land um. Das ist genau die Beschreibung von einem Tsunami. Nicht wahr? Leute, die etwas von Tsunami verstehen, die wissen, wenn sie am Meer stehen, oh, jetzt zieht sich plötzlich das Meer zurück. Das ist nicht das gleiche wie Ebbe und Flut in der Nordsee. Das deutet einen Tsunami an. Und dann kommt das Meer zurück mit Gewalt, aber endet nicht beim Strand, sondern überflutet das Festland. Siehe, er hemmt die Wasser und sie vertrocknen. Und er lässt sie los und sie kehren das Land um. Und so musste man in der Zeit von Hiob eben auch Wächter aufstellen gegen gefährliche Saurier, wenn so ein Tyrannosaurus Rex in die Gegend kam. Das war kein Pflanzenfresser, der mit den spitzen Zähnen, ja, dieses schreckliche Tier. Dann mussten die Leute warnen und evakuieren. Und man hat auch offensichtlich Leute am Strand aufgestellt zum Meer, um zu warnen, wenn ein Tsunami kam. Und deshalb kam sich Hiob schließlich vor, wie wenn er ein Meer wäre oder ein Saurier, weil seine Freunde sich so wie Wächter aufführten gegen ihn. Er sagt Hiob 7, Vers 12, bin ich ein Meer oder ein Wassersaurier, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Nun, nach ein paar Jahrhunderten, in dem Modell von Michael Oertz, war die Eiszeit eine Periode von etwa 500 Jahren. Ich war, der Vulkanstaub lagerte sich immer mehr am Boden ab. Die Sonnenstrahlung wurde wieder wärmer, allmählich, über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und die Ozeane haben sich natürlich auch wieder abgekühlt. Und dadurch gab es mit der Zeit auch weniger Niederschlag. Es gab wieder wärmere Sommer, mehr Schneeschmelze. Und mit diesen wärmeren Sommern begannen sich die Gletscher zurückzuziehen. Das Leben wurde einfacher, gerade in Europa. Aber die Spuren der Eiszeit blieben zurück. Große Steinblöcke mitten in einer Ebene. Woher kommen die? Hintransportiert durch Gletscher. Diese Findlinge. Dann U-Täler, nicht V-Täler. Diese V-Täler, die wurden gebildet durch Bäche und Flüsse, eingeschnitten. Aber U-Täler sind ganz typische Täler, wo die Gletscher hindurch gegangen sind und die Landschaft geformt haben und dann Endmoränen gebildet haben. Und die Gletscher in den Bergen, das sind auch noch Spuren der Eiszeit. Nicht wahr? In diesen 500 Jahren konnten sich auch die Mammuts wieder enorm vermehren, sodass es nach 500 Jahren auch wieder Millionen von Mammuts gab. Aber diese Zeit der Schmelze führte auch zu enormen Überschwemmungen. War eine gefährliche Zeit. Und gerade in Sibirien, wo es große Mammutherden gab, diese Mammuts wurden offensichtlich überrascht von einem Sturm, sind in die falsche Richtung geflohen und kamen erst recht in die Katastrophe rein. So wurden sie durch Schlamm und Wasser überschüttet und wurden konserviert bis heute. Das sind ja Unmengen von Mammuten im gefrorenen Boden erhalten, sogar zum Teil mit dem Fressen im Maul und sogar erhalten noch im Magen mit dem Fell. Und so wird dieses Massensterben der Mammute am Ende der Eiszeit sehr anschaulich erklärt. Da könnte einer sagen, ja, aber wie soll das gehen? Wenn Noah lebte vor 4.500 Jahren, er hatte eine Frau, drei Söhne und die hatten auch Frauen. 8 Leute. Wie kann man von 8 Leuten auf 7 Milliarden Menschen kommen? So viel zählt die Menschheit heute. Das geht doch nicht. Natürlich geht das. Weltweit beträgt die Zuwachsrate heute 1,9%. Nicht in Europa, nicht wahr? Aber weltweit zusammengerechnet ist es 1,9%. Und trotz 2 Weltkriegen mit etwa 90 Millionen Toten, trotz dieser Massenverfolgungen durch die Kommunisten, mit Dutzenden von Millionen, die getötet wurden, trotz dieser schlimmen Seuchen im 20. Jahrhundert, die Hunderte von Millionen Menschen getötet haben, ja, allein die Pockenseuchen im 20. Jahrhundert haben etwa 300 Millionen bis eine halbe Milliarde Menschen Leben gekostet. Trotz all dieser Katastrophen hat die Menschheit sich so vermehrt. Aber diese Zuwachsrate 1,9%, das würde reichen, um in weit weniger als 2000 Jahren von 8 Menschen auf 7 Milliarden zu kommen. Aber jetzt dreht sich der Spieß. Wenn der ganz, ganz moderne Mensch, wie die Evolutionisten sagen, schon seit 40.000 Jahren existieren soll, ja, dann müsste die Erde so übervölkert sein, mit Hunderten von Milliarden Menschen, aber die sind nicht da. Und noch schlimmer, nach der Evolutionslehre ist ja die, geht die Steinzeit zurück bis auf 2,5 Millionen Jahre. Ja, das ist ein Riesenproblem. Warum hat es denn nicht in der Vergangenheit schon längst eine Bevölkerungsexplosion gegeben? Die gibt es mathematisch, nicht wahr? Das geht eine gewisse Zeit, so unbemerkt, allmählich, und dann kommt der Punkt, wo es hinaufgeht. Warum gab es nicht eine Bevölkerungsexplosion schon vor 2000 Jahren, vor 4000 Jahren, vor 10.000 Jahren, vor 100.000 Jahren? Gab es nicht. Und das ist ein Riesenproblem für die Evolutionisten. Aber der Zeitrahmen passt genau zur Bibel. Übrigens, wenn die Steinzeit wirklich Hunderttausende von Jahren gedauert haben soll, wo die Leute immer die gleichen Faustkeile geschlagen haben, es gab keine kulturelle Aufwärtsentwicklung. Ja, da muss man sich aber fragen, wo sind erstens mal die Grabstätten geblieben? Man kann ja ausrechnen, wie viele Menschen haben in all den Generationen gelebt und sind gestorben. Wo sind die Gräber? Man findet die nicht. Es gibt nur so wenig steinzeitliche Gräber. Und noch schlimmer, man könnte ja sagen, da sind ja nicht alle bestattet worden. Aber wo sind die Steinwerkzeuge geblieben? In all den Generationen muss man so viele Steinwerkzeuge hergestellt haben. So, und die verrotten nicht. Alles, was der Mensch macht aus Holz, aus Fell, Stoff, das praktisch alles verrottet. Da kann man die Spuren nicht mehr so finden. Aber Steine, die verrotten nicht. Und wenn man jetzt systematisch aufnimmt, was man finden kann in Deutschland, in der Schweiz, aus den Steinzeitkulturen, ein Riesenproblem. Man hat offensichtlich die Steinzeit wie ein Gummi auseinandergezogen, zu einer riesigen Epoche. Dabei war das nur eine kurze Zeit von ein paar hundert Jahren. Und dann passt es mit den Steinwerkzeugen. Man muss einfach nach der Bibel gehen. Und vielleicht haben Sie das gehört. Vor einigen Jahren wurde diese sensationelle Entdeckung eines Teams von der Berkeley University berichtet. Und zwar über eine Entdeckung der mitochondrialen DNA. Das klingt sehr kompliziert, aber jetzt erkläre ich ganz einfach. Wir wissen doch alle, wir bestehen aus Zellen, unser Körper. In den Zellen gibt es einen Zellkern. Im Zellkern befindet sich das Erbgut, aufgeschrieben auf einem riesigen Molekül, das beim Menschen 1 Meter lang ist. Mit einer chemischen Schrift ist da der Bauplan drin. Mit 3 Milliarden Buchstaben steht da, wie man mich bauen muss. Und bei jedem Krokodil steht, wie man das Krokodil bauen muss. Und bei jeder Erbse steht, wie man eine Erbse bauen muss. So. Das ist die DNS oder DNA, das Erbgut. Und nun gibt es in den Zellen so kleine Energiemaschinen. Die heißen Mitochondrien. Und da drin gibt es einen kurzen Abschnitt des Erbgutes drin. Das ist eben die mitochondriale DNA. Aber die ist speziell. Die wird weitergegeben von der Mutter an ihre Kinder, Söhne und Töchter. Aber nur die Töchter können es dann wieder weitergeben. Meine Söhne haben das nicht von mir gekriegt, sondern von meiner Frau. Und die können es nicht weitergeben. Aber meine Töchter, die geben es dann wieder ihren Kindern weiter. Und nun ist es so, durch die Strahlung aus dem Weltall, durch auch Kontakt mit Chemikalien und so weiter, gibt es im Erbgut immer wieder kleine Veränderungen. Also Buchstaben werden da verschoben. Das nennt man Mutationen. Und jetzt hat man begonnen, in der Genforschung hat man ja enorme Fortschritte gemacht in den vergangenen Jahren, hat man versucht, da diese Veränderungsmuster zu untersuchen bei den Menschen weltweit. Und da merkt man, da gibt es so ein richtiges Muster. Und darum kann man heute zeigen, das untersucht bei 2 Menschen aus Deutschland, da kann man plötzlich sagen, oh, diese Menschen müssen ganz nahe verwandt sein. Die müssen also in den letzten 5 Generationen miteinander verwandt gewesen sein, weil das Muster dieser Mutation ist so, so ähnlich, ja? Und so kann man jetzt sehen, wer eng verwandt ist, wer weit auseinander verwandt ist. Und da konnte man eben sehen, wie weit zurück die Menschheit geht, geht sie zurück auf eine Frau. Auf eine Frau. Auf eine Frau. Und dieses Team der Berkeley University hat 1987 versucht, aufgrund von gewissen evolutionistischen Annahmen zu berechnen, wann lebte diese Ur-Eva? Und sie sagten, vor etwa 200.000 oder 100.000 Jahren. Die letzte gemeinsame Mutter der Menschheit. Für Evolutionisten ist das ja von gestern, ja? Die mitochondriale Eva. Aber die Forschung ging weiter. Ein anderes Wissenschaftsteam hat später, ohne diese Spekulationen der Evolution, versucht zu berechnen, wie alt ist die älteste Mutter der Menschheit. Und zwar, heute macht man eben diese Genuntersuche. Sie können das übrigens auch machen für etwas mehr als 100 Euro. Sie können etwas Speichel einschicken an eine Firma, könnt ihr ihnen angeben, wo. Und dann wird das nach Texas in Amerika geschickt und in ein paar Wochen erfahren Sie, welches Ihr Urvolk war vor 3000 Jahren. Ob das Germanen waren oder Juden. Und manche Leute erleben eine Überraschung, die merken, mein Urvolk, das waren Phönizier aus dem Libanon. Oder ihre Vorfahren waren Juden vor 3000 Jahren. Das sieht man auch. Und es gibt einen recht hohen Prozentsatz in Deutschland, der hat diese Spuren, dass das Urvolk Juden waren. Ja, und jetzt ist es so, das können Sie da einschicken. Und jetzt kann man natürlich auch selber den Stammbaum zusammenstellen, in den Archiven nachschaut, wie geht das mit meinen Vorfahren zurück bis in die Reformation. Das haben ja manche so geschafft. Und jetzt hat man eben verglichen diese Stammbäume und die Veränderungen im Erbgut hier. Und dieses Team von Parsons und Thomas, die haben eine Arbeit veröffentlicht mit dem Titel A High Observed Substitution Rate in the Human Mitochondrial DNA Control Region. Das haben sie veröffentlicht in Nature Genetics und die haben festgestellt, diese Geschwindigkeit, wie die Buchstaben sich da verändern, ist etwa 20 Mal höher, als die früher gemeint haben. Das heißt, die letzte gemeinsame Mutter lebte vor etwa 6.000 bis 6.500 Jahren. Das ist der Hammer. Das macht die ganze Evolutionslehre kaputt. Nicht wahr? Das würde heißen, die Aborigines in Australien, die würden zurückgehen auf die gleiche Urmutter wie die Europäer und auch die Indianer vor 6.000 Jahren. Nun, das ist genau die Chronologie der Bibel. Denn Eva, nach strenger biblischer Chronologie, lebte vor etwas mehr als 6.000 Jahren. Das ist wirklich eindrücklich. Und noch mehr, mit diesen Mutationsmustern konnte man die Menschheit einteilen wie in einen Stammbaum. Auf der Stamm, und dann gehen da verschiedene Äste auseinander. Ja? Und da sieht man, die ganze Menschheit geht eben auf die gleiche Mutter zurück, aber mit der Zeit haben sich verschiedene Volksgruppen abgesplittert. Und diese Absplitterung, diese Äste des Baumes, nennt man Haplogruppen. Jetzt können Sie eben diesen Untersuch machen und dann werden Sie nach ein paar Wochen erfahren, Ihre Haplogruppe ist K. Ja, dann wissen Sie, was für eine Haplogruppe Sie haben. Es ist so, in Europa sind typisch die Haplogruppen H, T, U, V, W, X, I, J, K. Europa bis zum Nahen Osten. In Afrika, in Schwarzafrika ist ganz typisch L, L1, L2, L3. Und in Asien finden Sie A, B, C, D, ja, im fernen Osten. Und interessant, bei den Indianern in Amerika, A, B, C, D. Jetzt sehen Sie, das ist wirklich so, wie Sie das gelernt haben. Ostasiaten sind weitergewandert, offensichtlich über die Beringstraße, da wo Russland und Alaska ganz nahe aneinander herankamen. Und indem eben dort Eis war, kannten die rüber nach Amerika. Und so haben die Indianer eben Amerika besiedelt bis runter nach Südamerika. Und Sie sehen, auch in Südamerika haben Sie diese Haplogruppen A, B, C, D. Die sind wirklich ganz eng verwandt mit den Ostasiaten. Das ist schon interessant. Die ganze Menschheit eine Familie. Und zwar so, dass der Stamm beginnt mit den Haplogruppen NML. Davon kann man alle weiteren ableiten. Und Sie sehen, da gehen wir aus vom Nahen Osten, mit dem Turmbau von Babel, und dann wanderten die aus und so entstanden die anderen Haplogruppen. Aber ausgehend von diesen hier im Nahen Osten, Afrika, dieser Bereich, NML. Und wir können von daher übrigens auch sagen heute, dass die Frauen von Sem und Japhet, die waren näher verwandt miteinander als mit der Frau von Ham. Ja, also vorsintflutlich gingen die zurück auf Familien, wo eben die Vorfahren von Frau Sem und Frau Japhet, die waren enger beieinander verwandt als die Linie von Frau Ham. Ist das nicht interessant, wie plötzlich die Dinge so einfach und klar werden? Und ich habe über dieses Thema gerade vor kurzem eben auch in Südamerika gesprochen, das war natürlich wichtig. Eben, es war ein Publikum mit Indianern, Quechua-Indianern und deutschstämmigen Mennoniten. Und ja, da ist ja immer so eine gewisse Berührungsangst, nicht wahr? Und wenn man einfach sagen kann von der Bibel her, ist es so klar, wir sind eine Familie. Wir sind gar nicht so weit auseinander. Und nun kommt dazu, wenn die ganze Menschheit auf Noah zurückgeht, dann müsste es ja so sein, oder es wäre zu erwarten, dass sie von Noah noch Überlieferungen kannten über die Dinge vor der Sintflut. Also was in 1. Mose 1 bis 11 steht, über die Schöpfung, Sündenfall, Sintflut, Turmbau, Sprachenverwirrung und Zerstreuung. Aber dann von den späteren Geschichten nichts mehr. Ja, Japhetiten sind weg. Die Hamiten sind weg. Und genau so ist es. Weltweit findet man bei den Völkern Sintfluterzählungen. Auf allen 5 Kontinenten. Weit über 300. Ich habe selber etwa 100 Sintflutsagen gelesen. Und mit ganz frappanten, kleinen, engen Parallelen zur biblischen Geschichte. Auch zu Sündenfall und Turmbau. Also ganz eindrücklich. Über die Linie von Sem ging die Generation weiter, Apakshat, Shelach, Eber, Pelek, runter bis Generation 10, Abraham. Und Gott hat Abraham herausgerufen, er sollte Stammvater Israels werden. Hat Gott die anderen Völker vergessen, als er ab 1. Mose 12 mit Abraham begann? Nein, denn in 1. Mose 10 haben wir die Völkertafel mit 70 Namen der Nachkommen von Noah. Das ist Gottes Dokument für die Mission. 1. Mose 10, diese 70 Namen bedeuten, Gott hat die Menschheit nicht vergessen. Er ließ sie zwar ihre eigenen Wege gehen, aber er wählte Abraham und sagte zu Abraham, er sollte aus Ur in Chaldea, das ist die Kultur von Sumerien gewesen, Ur war eine sumerische Stadt, ja? Da musste er ausgehen ins Land der Verheißung. Und Gott sagte, du sollst ein Segen sein. Und 1. Mose 12, Vers 3, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott sagte zu Abraham, dass der Erlöser, der Messias, kommen würde, aus seiner Nachkommenschaft, aus dem Volk Israel. Und er sollte zum Segen werden für alle Völker der Welt. Und so sehen wir, die ersten Kapitel der Bibel haben im Kern bereits die Botschaft von Johannes 3, Vers 16, wo wir lesen, also hat Gott Israel geliebt. Nein, das wäre auch richtig, aber die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und so ist das wunderbar, aus diesem auserwählten Volk kam der Herr Jesus als Erlöser, starb für unsere Sünden am Kreuz, als Stellvertreter hat er den Zorn Gottes, den wir in Ewigkeit verdient hätten, im Feuersee, hat er auf sich genommen. Aber es geht nun nicht automatisch. Die Bibel sagt, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jeder, der ganz ernsthaft seine persönliche Schuld im Gebet Gott bekennt, bereut, und Gott dankt, dass er seinen Sohn als Stellvertreter bestraft hat am Kreuz, den wird Gott verschonen in alle Ewigkeit und gibt ihm ewiges Leben. Und das ist das Schöne, wir sehen Millionen von Menschen aus allen Haplogruppen, ja, aus allen Nationen, haben den Herrn Jesus als Retter angenommen. Und es ist so schön, vor kurzer Zeit war ich in Malaysia, hatte dort Dienste für chinesische Versammlungen und dann eben wieder in Südamerika für Indianer und auch Jafetiten, die nach Südamerika ausgewandert waren. Und eben zu sehen, wie aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen Menschen den Herrn Jesus als persönlichen Retter angenommen haben und ihm nachfolgen wollen. Und so sehen wir, wie diese Urgeschichte der Bibel, die ist ganz wichtig. Und es gibt manche Christen, die denken, ja, das ist nicht so wichtig am Anfang, Hauptsache Johannes 3, Vers 16. Nein, wenn wir die Urgeschichte nicht verkündigen, dann nehmen wir das Fundament des Evangeliums weg. Johannes 3, Vers 16 ist aufgebaut auf der Urgeschichte und dem ganzen Alten Testament. Und dann wird verständlich, die ganze Menschheit eine Familie, aber von Gott getrennt. Gott ließ die Völker gehen und jetzt hat er den Retter geschickt. Und diese Botschaft müssen wir wieder in allen 5 Kontinenten verbreiten. Und so werden Menschen aus allen Geschlechtern, Sprachen und Völkern gesegnet durch den Herrn Jesus. Vielleicht gibt es zum Schluss noch einige Fragen. Können vielleicht noch 5 Minuten. Ja, es ist ja so, die Ölvorräte gehen ja auch auf Lebewesen zurück. Und das müssen also Unmengen gewesen sein, die alle zusammengeschüttet wurden. Und dann unter dem Druck in den Erdschichten zu Öl umgeformt wurden, nicht wahr? Und das entspricht überhaupt nicht eben Ereignissen, die wir heute in der Natur wahrnehmen können. Das weist auf eine unvorstellbare Katastrophe hin. Und so ist eben die ganze vorsintflutliche Pflanzenwelt weltweit ist zerstört worden und eben in Massengräben zusammengeschüttet worden. Und so konnten sich diese Ölfelder bilden. Und auch da wieder, das braucht nicht Millionen von Jahren. Man kann das unter hohem Druck, in kürzester Zeit kann man das im Labor auch bilden heute. Also gerade diese Ölvorräte weisen hin auf die weltweite Sintflut.
Ich würde noch mal fragen zu dem Hiob. Du hast doch gesagt, also in Jordanien, im Nahen Osten gab es die Eiszeit nicht. Aber wenn bei Hiob so viel über Schnee und Hagel steht, aber er hat es doch gar nicht erlebt. Oder wenn er sagt, meine Freunde, und vergleicht es hier mit Eis oder Schnee. Aber wenn
ja, eben, zum Beispiel in der Türkei, dort gab es Eisschichten sogar. Und so, es ist auch so, im Nahen Osten kann es auch heute noch, unter den heutigen klimatischen Veränderungen, kann es schneien. Auch in Jerusalem kann es schneien im Winter. Und natürlich war das Klima eben damals nie so heiß wie heute. Und so gab es eben auf den höheren Bergen, auch dort in der Umgebung Schneefall, weil das Klima allgemein ja viel kühler war als heute. Und so durch Schmelze zwischendurch kam dann eben dieses Wasser in die Wadis, wie er das so beschreibt, eben dass dieses Wasser Eis und Schnee geschmolzen mitführt. Ganz genau, der Hermon geht ja hinauf bis auf 2814 Metern in Syrien. Der höchste Punkt, und das ist das Skigebiet Israels. Bin auch dort schon mit dem Sessel Skilift raufgefahren. Ja, noch weitere Fragen, da ganz da hinten. Ja, dazu hätte ich auch noch eine solche Präsentation. Wir müssen also nochmals einen Abend haben. Aber ganz kurz, es ist so, die Unterschiede der Hautfarben erklären sich durch die Menge von Melanin. Das ist ein Farbstoff in der Haut, durch die Menge, die gebildet wird. Also Leute, die eine sehr dunkle Hautfarbe haben, die produzieren sehr viel Melanin. Und Leute, die ganz, ganz hell sind, die produzieren eben sehr wenig Melanin. und dazwischen gibt es alle Abstufungen. Das heißt also, dieser selbe Farbstoff ist verantwortlich für die Hautfarben aller Völker. Übrigens, die Chinesen sind nicht gelb. Schauen Sie sich mal die Chinesen genau an, die sind nicht gelb. Und das sagt man nur so. Aber es ist ein ganz bestimmter Braunton zwischen ganz hell und ganz dunkel. Und schauen Sie sich die Indianer an, die sind nicht rot, aber die haben ganz unterschiedliche Brauntöne. Ja, es gibt Indianer, die haben also so dunkle Haut wie Inder, fast. Und dann gibt es andere, die haben ein viel helleres Braun, je nach Stamm. Aber das ist alles durch diesen einen Farbstoff und durch die Menge, die produziert wird. Das heißt, im Erbgut ist der Unterschied ganz, ganz klein. Wenn man den Unterschied anschaut auf dem Erbgut, auf der DNS, von einem Deutschen in München, einem Deutschen in Berlin, ist der Unterschied ungefähr 0,2%. Aber wenn man jetzt einen Quechua-Indianer nimmt und vergleicht mit einem aus München, ist der Unterschied auch etwa 0,2%. Es gibt eben viele Dinge, die sieht man sofort, wie Hautfarbe oder Schlitzaugen. Das ist übrigens ein bisschen mehr Fett in der Augenlidfalte. Also das ist ein ganz kleiner Unterschied, aber der führt dann eben dazu, dass diese typische Mandelauge entsteht. Können sich vom Chirurgen ein bisschen Fett reinmachen lassen, kriegen Sie auch ein Mandelauge. Ein ganz kleiner Unterschied nur. Und es gibt Unterschiede, die sehen wir nicht. Zum Beispiel brauchen Sie Blut und dann würde man das Blut nehmen von Ihrem Nachbarn und Sie würden sterben, weil er eine andere Blutgruppe hat. Aber irgendein Afrikaner in Kongo könnte Ihnen das Blut geben und Sie würden damit überleben, weil er genau die gleiche Blutgruppe hat. Es gibt eben viele Übereinstimmungen mit anderen Völkern und dann eben auch viele Unterschiede in dem eigenen Volk, die man eben nicht sieht, aber die im Körper vorhanden sind. Und der Unterschied, der diese sogenannten Rassenmerkmale ausmacht, liegt bei 0,012%. Der ist also minimal. Ich würde sagen banal. Es fällt einfach so ins Auge, aber der Unterschied im Erbgut ist wirklich extrem klein. Und das macht eben diesen Gedanken noch klar und deutlicher, wir sind eine Familie weltweit. Wie das der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 17 auf dem Areopag sagt, er hat aus einem Blut alle Nationen der Erde gemacht. Also diese Auffassung ist vollkommen unbiblisch. Es ist nämlich so, Gott hat im Blick auf das Volk Israel gesagt, sie sollen sich mit den anderen Völkern nicht mischen. Das war aber für das auserwählte Volk so bestimmt, das hat Gott für die anderen Völker nie gesagt. Und darum gibt es gibt kein Heiratsverbot zwischen verschiedenen Völkern. Aber wenn es ums Heiraten geht, muss man eben auch andere Dinge mit berücksichtigen. Und das sagen wir auch unseren Kindern, die Unterschiede sollten möglichst nicht so groß sein. Weil wenn man schon heiratet in dem gleichen Volk, es ist unglaublich, wenn der Mann seine Zahnbürste auf eine ganz besondere Weise hinstellt, das kann die Frau so ärgern, dass es Krach gibt deswegen. Nur wegen der Zahnbürste. Also so unsinnige Kleinigkeiten können schon Schwierigkeiten ausmachen. Aber was erst, wenn ein Mann in einer ganz anderen Kultur völlig anders erzogen worden ist. Und die hatten auch ganz andere Vorstellungen, wie man Kinder erzieht. Und dann soll man zusammen einen Weg finden, wie man gemeinsam die Kinder erzieht. Das ist ganz schwierig. Und ich habe das natürlich gesehen in den vergangenen Jahrzehnten, zum Beispiel Heirat zwischen Ägypter und einer Schweizerin oder eben auch mit Deutschen. Im Allgemeinen war es schwierig. Obwohl die einen christlichen Hintergrund hatten, das waren keine ehemals muslimischen Araber. Und trotzdem, die Unterschiede sind so groß. Aber es gibt eben auch Frauen, die sind sehr flexibel. Und die können sich an eine andere Situation wirklich gut anpassen. Und es kommt gut heraus. Aber man muss mit den Kindern einfach klar machen, diese Dinge muss man sich überlegen. Und man muss dann auch bereit sein, eben flexibel zu sein. Und das gibt es übrigens auch noch bei Männern, dass gewisse flexibel sind. Ja, sich anpassen, das ist eine ganz wichtige Sache in der Ehe, so oder so. Ja, also das sollte man seelsorgerlich so weitergeben und zeigen, was die Schwierigkeiten sind. Und da sind auch die Menschen unterschiedlich. Es gibt Leute, die können sich kaum anpassen, und es gibt andere, die können sich wunderbar anpassen. Und so kann man dann nicht generell sagen, so oder so wäre es richtig. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, von der Bibel her gibt es überhaupt keinen Hinweis, dass verschiedene Völker sich nicht mischen dürften oder sollten. Noch eine letzte Frage. Und wenn es die nicht gibt, dann möchten wir noch zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, das mit Autorität spricht und uns zeigt, woher wir kommen, wer wir sind und wohin wir gehen. Und danke, Herr Jesus, dass wir auch den Heilsplan aus deinem Wort kennen dürfen. Diesen wunderbaren Ratschluss Gottes, der vor Grundlegung der Welt schon feststand. Du bist das Lamm Gottes, ersehen vor Grundlegung der Welt. Und Herr Jesus, du bist nicht irgendwann gekommen, sondern als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und so bist du gekommen, um das Heil auf Golgatha für uns zu erringen. Und hast uns jetzt ausgesandt in diese Welt und uns hingestellt unter die Menschen, die dich nicht kennen, um ein Zeugnis zu sein. Um auf dich, dein Wort, dein Evangelium, auf die Rettung und auf deine Herrlichkeit hinzuweisen. Und wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst und dass du unsere Herzen immer wieder neu erfüllst, um mit Freudigkeit dieses Zeugnis von dir abzulegen, so dass es glaubwürdig ist, auch bestätigt, bestärkt durch unseren Gehorsam und unsere Hingabe in der Nachfolge. Wir möchten uns jetzt ganz dir und deiner Gnade anbefehlen. Amen. Amen.